Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein kann. Nachdem die Kinder ja so eine brutale Woche hatten, war es bei den Eltern umso entspannender. Endlich wieder Schule. Ungefähr so, gell? Ja, jetzt habe ich heute nochmal ein neues Thema, aber auch seit Jahrhunderten aktuell. Ich beginne mit der Frage, wem gehört Jerusalem? Diese Frage stellte sich Anfang Dezember letzten Jahres die Völker der Erde. Vielleicht erinnert ihr euch. Es schien fast so, als ob die Frage nach der Hauptstadt Israels die Existenz der ganzen Welt gefährden würde. Übrigens hatte der Staat Israel niemals eine andere Residenz. Jerusalem war am 13. Dezember 1949 von der israelischen Regierung zur Metropole erklärt wurde, niemand würde auf die Idee kommen, souveränen Staaten die Entscheidung über ihre Hauptstadt und den Sitz ihrer Regierung anzuzweifeln. Präsident Trump hatte nur die Tatsachen vor Ort anerkannt, mehr nicht. Eigentlich hätte er Lob verdient, das kommt ja in letzter Zeit nicht besonders oft vor. Aber die Weltöffentlichkeit quittierte die Erklärung des US-Präsidenten mit einem Aufschrei der Empörung. Der Gipfel des Ganzen war dann eine Notfallsitzung der UNO. Notfallsondersitzungen der UNO können einberufen werden, wenn der Weltfrieden akut bedroht ist. Bislang wurde dieses Instrument der Vereinten Nationen 11-mal zur Anwendung gebracht, wobei es in 7 Notfallsitzungen um Israel ging. Das steht in keinem Verhältnis zu den vielen anderen wirklich großen Krisenherden, die es in den letzten Jahrzehnten gab. So viel zu den nüchternen Fakten. Johannes Gierloff, Journalist und Autor mit Schwerpunkt Israel und Nahosten, schreibt in seinem Kommentar in Idee Anfang dieses Jahres: Es gibt keine logische Antwort auf die Frage nach dem Wahn, der die Vereinten Nationen treibt. Aber es gibt eine biblische Perspektive. Das heißt, Bibelleser, seien sie nun Juden oder Christen, sollten eigentlich als erstaunt sein über das aktuelle Geschehen. Warum toben die Heiden? Fragt der Autor des biblischen Psalms 2. Theologen haben Schwierigkeiten, diesen antiken Text historisch einzuordnen, aber er beschreibt verblüffend zutreffend die Beratungen und Resolutionen der Mächtigen dieser Welt und entlarvt ihr Bemühen als gegen den Herrn und seinen Messias gerichtet. Zitat Ende. Übrigens, es ist ja schon erstaunlich, dass auch der Papst findet, man dürfe Jerusalem nicht als Hauptstadt Jerusalems anerkennen. So viel zum Thema Jerusalem. Inzwischen ist die Botschaft der USA in Jerusalem bereits bezogen und die Auseinandersetzungen um den 70. Jahrestag der Gründung Israels sind euch bestimmt noch in leidvoller Erinnerung. Und nun ein ziemlicher Gedankensprung. In der Zeitschrift Idea war vor wenigen Monaten viel zu lesen, ob Gott tatsächlich alles weiß im Blick auf die Zukunft oder ob es wirklich eine Hölle gibt. Wahrscheinlich nicht, meinen gewisse Theologen, so kann doch der Gott der Liebe nicht sein. Selbst in evangelikalen Kreisen gibt es solche Leute inzwischen. Vielleicht denken jetzt einige, was hat der nur heute Morgen? Der war doch das letzte Mal, wenn ich mich recht entsinne, recht vernünftig und überhaupt nicht politisch, sondern eher persönlich seelsorgerlich. Das kommt schon noch. Ich will auch nicht politisch sein, sondern nur einige Fakten aus dem Alltag der heutigen Welt aufzeigen und sie hinweisen, wie aktuell die Bibel ist. Jetzt lese ich erstmal Psalm 2 und zwar nach der Luther-Übersetzung. Übrigens, es bewährt sich, immer dieselbe Übersetzung zu lesen. Warum? Wenn er ständig die Übersetzung wechselt, könnt ihr irgendwann keine einzigen Bibelverse mehr auswendig. Ist so. Ich habe das auch getan. Und habe ich gemerkt, ich weiß gar nicht mehr, nach welchem Bibelvers ich suchen soll. Jetzt lese ich wieder die Luther-Text, wie als Kind und in der damals in der Schule. Und jetzt kommt es wieder. Das heißt nicht, dass man auch andere neue Übersetzungen lesen soll, zum Erklären, zum besseren Verständnis. Mir geht um die persönliche Stille, dass er die Bibelverse auswendig lernt. Müsst ihr immer die gleiche Übersetzung nehmen, sonst wird es euch nichts. Gut, manche sind so intelligent, das kann auch sein. Bei mir wäre es nicht so. Jedenfalls, Psalm 2. Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Weltenden zum Eigentum. Du sollst sie mit deinem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden, dienet dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn sein Zorn wird bald entbrennen. Wohl allen, die auf ihn trauen. Ihr lieben Frauen und Männer, hier bekommen wir einen Einblick in die Schaltzentrale der Weltpolitik Gottes. Woher? Wohin? Wozu? Warum? Auf die Frage, wer bin ich, liefert Google in einer Sekunde mehr als 65 Millionen Ergebnisse, die natürlich in vielem ähnlich sind, klar. Aber sie beweisen, wie allgegenwärtig diese Fragen sind und wie die Menschen umtreiben. Gibt es tatsächlich mehr als das Sichtbare in unserer Welt? Mehr Menschen, als wir denken, stellen sich diese Fragen. Warum? Weil in uns allen eine Art Urwissen steckt. Es sagt uns, dass es mehr gibt als das Sichtbare zwischen Himmel und Erde. Einem Mediziner habe ich es mal in einem Gespräch so erklärt. Nach der Aussage der Bibel trägt jeder Mensch von Geburt an eine Art Gottesgen in sich. Oh, das ist ein gutes Bild, meinte er. Darüber muss ich nachdenken. Hoffentlich hat er es dann auch getan. Prediger 3, Vers 11 heißt, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Bei jedem Menschen. Jetzt aber zu den konkreten Aussagen des Psalms. Erstens, der Aufstand der Völker. Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erden lehnen sich auf. Warum das alles? Seht, der Dichter des Psalmes kann angesichts der Erfahrungen in seiner damaligen Umwelt nur fragen, warum das alles? Warum überlegen die Völker der Erde allen voran ihre Regierungen, wie sie sich gegen Gott, den Schöpfer, auflehnen können? Der Psalmist erkennt in unserer Welt einen Aufstand der Nationen gegen Gott. Das Handeln der Menschheit gleicht einer Weltrevolution gegen die Weltherrschaft Gottes. Regierungen tun oftmals so, als sei Gott tot und Jesus ein bloßer Mensch gewesen. Trotzdem kommt der Tag, an dem der Schöpfer sich als der Allmächtige zeigen wird. Ich habe mich in letzter Zeit ziemlich intensiv mit der Geschichte des Nazi-Regimes beschäftigt. In meiner Schulzeit hörte nämlich der Geschichtsunterricht nach 1933 auf. Vielleicht war es bei den Eltern von euch auch so. Warum? Weil viele meiner Lehrer im Krieg waren unter der Kriegsgefangenschaft. Die wollten damit nichts zu tun haben. Und wir als typische Nachkriegsgeneration, wie 1950 geboren, haben uns gesagt, das war vor uns, das geht uns nichts an. Aber es ist ja nicht Dummheit, muss uns trotzdem was angehen. Das nur nebenbei. Jedenfalls, ich habe mich damit beschäftigt. Der damalige Propagandaminister Goebbels hieß der, brüllte dem Volk Ende des Zweiten Weltkrieges die Frage zu, wollt ihr den totalen Krieg? Ja, wir wollen ihn, brüllten sie zurück. Wobei man sagen muss, dass das ein ausgewähltes, bibeltreues Publikum war. Um beim Gedanken des Psalms zu bleiben, der Satan stachelt die Menschheit zum totalen Krieg gegen den Schöpfer an. Das ist das letzte Ziel. Kein Atomkrieg, kein Umweltkrieg und auch kein Wirtschaftskrieg, sondern der Krieg gegen den Herrn und seinen Gesalbten, den Messias, ist hier gemeint. Und das ist wohl der folgenschwerste Aufstand, den die Menschheitsgeschichte überhaupt kennt. Der Aufruhr der Völker richtet sich letztlich gegen den allmächtigen Gott. Das begann ja schon im Paradies. Sollte Gott gesagt haben, fragte die Schlange Adam und Eva, soll Gott dem mündigen, denkenden, vernünftigen Menschen etwas vorschreiben? Petrus und Johannes verboten man in Jerusalem die Botschaft von der Rettung für das ewige Leben in Jesus zu predigen. Als sie dies der Urgemeinde berichteten, begannen sie ihr Gebet mit den Worten von Psalm 2. Immer wieder, ob in Israel oder sonst in der Welt, das gleiche böse Spiel bzw. der Aufstand gegen den Schöpfer. Natürlich geschieht das Ganze oftmals unbewusst, aber nicht selten mit klarer Absicht. Die Völker sagen, lasst uns zerreißen ihre Bande. Und von uns werfen ihre Stricke. Vers 3. Der Wille Gottes und die Gebote Gottes empfinden Menschen und Mächtige wie Fesseln, wie Ketten. Deshalb auch weg mit den Ordnungen Gottes. Lasst uns neue und eigene Gesetze machen. Lasst uns straffrei Kinder abtreiben. Lasst uns die Pornografie liberalisieren. Lasst uns alle möglichen Arten von Ehen gesetzlich regeln. Lasst uns die christlichen Feiertage abschaffen, hält sich ja doch keiner dran. Lasst uns einfach das totale Ego zur Norm, zum Maß alles machen. Lasst uns so handeln, wie wir es für richtig empfinden. Gestatte mir bitte einen kleinen Exkurs in die jüngste Menschheitsgeschichte. In der vergangenen Woche hat sich das Datum wiederholt, 9/11. Damals nach der Terrorattacke auf das World Trade Center mit Tausenden von Toten. In einer damaligen TV-Sendung wurde Anne Graham, die Tochter von Billy Graham, bezüglich der Terrorangriffe folgende Frage gestellt. Das war ein öffentliches Interview im Fernsehen damals, im TV. Ich zitiere noch ein paar wenige Dinge, aber hochinteressant. Es wurde gefragt, wie konnte Gott das zulassen? Antwort von der Frau Graham, ich glaube, dass Gott durch diesen Angriff tief betrübt worden ist. Genauso wie wir alle auch, aber während Jahren haben wir Gott gebeten, unsere Schulen zu verlassen, unsere Regierung zu verlassen, einfach unser Leben mit seiner Gegenwart nicht mehr zu behelligen. Und weil er uns einen freien Willen geschenkt hat, zog er sich ganz still zurück. Wie können wir erwarten, dass Gott uns seinen Segen und Schutz gibt, wenn wir ihn bitten, uns gefälligst in Ruhe zu lassen. Und dann zählt sie einiges auf, was sich in den Jahrzehnten vor dem Attentat im Land verändert hat. Und ihr werdet merken, das ist bei uns ähnlich. Schulgebet wurde abgeschafft, die Bibel verschwand aus den Schulen, keine Disziplin bzw. Strafen mehr in den Schulen. An die autoritäre Erziehungsgemeinde, inzwischen ist man etwas vernünftiger geworden. Kinder dürfen abgetrieben werden, Pornografie überflutet das Land, jeder darf seine Art von Wahrheit öffentlich weitersagen. Und dann sagt sie weiter, befragen wir uns, warum unsere Kinder keine Gewissensbisse mehr haben, warum sie nicht mehr zwischen Gut und Böse unterscheiden können und warum es ihnen nichts mehr ausmacht, Menschen zu töten, ihre Klassenkameraden kaltblütig umzubringen und dazu auch noch sie selbst. Wenn wir wirklich darüber nachdenken, dämmert es uns plötzlich, dass diese Ereignisse sehr viel mit der Erkenntnis zu tun haben, was der Mensch sät, das wird er ernten. Das ist ein geistliches Prinzip, das stimmt immer. was der Mensch sät, wird er ernten, ob er Christ oder nicht Christ ist. Und dann eine Frage eines Studenten. Lieber Gott, warum hast du dieses kleine Mädchen, welches im Klassenzimmer getötet wurde, nicht gerettet? Dann die Antwort, lieber betroffener Student, es ist mir nicht erlaubt, in den Klassenzimmern anwesend zu sein. Hochachtungsvoll Gott. Ein kleiner Auszug. Ihr Lieben, es geht nicht um eine situationsbezogene neue Ethik, wie wir das heute so gerne sagen, sondern es geht letztlich um den Aufstand gegen den lebendigen Gott. Psalm 2 gehört zu den gewaltigsten Abschnitten der ganzen Bibel. Die Spitze des Aufruhrs hören wir unter anderem in den zynischen Schreien der Juden an Pilatus: Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und wenige Minuten später: Halte es über Jerusalem weg mit ihm, kreuzige ihn. Spricht Pilatus zu ihnen: Soll ich euren König kreuzigen? Die hohen Priester antworteten: Wir haben keinen König als nur den Kaiser. Ich merke immer wieder dasselbe Spiel. Und wie beurteilt Gott diesen Aufstand seiner Schöpfung gegen ihn? Interessant. Er stellt die Frage nach dem Warum. Warum? Meistens stellt ja der Mensch die Warum-Frage. Und nicht immer ganz zu Unrecht. Ich habe auch meine Warum-Fragen. Denn viel Not in der Welt lässt sich menschlich einfach nicht erklären. Punkt. Aber hier im Psalm 2 fragt der Schöpfer, warum? Das Toben ist doch grundlos. Was hat Gott den Menschen zuleide getan? Warum wird sein Wille als Kette empfunden? Warum gleicht sein Wort einer Fessel? Warum? Er meint doch letztlich nur gut mit den Menschen und liebt ihn ohne jegliche Vorbedingung. Und seht, dieses Warum bedeutet auch, der Aufstand gegen Gott macht keinen Sinn. Die Revolution frisst ihre eigenen Kinder, sagte irgendwann mal ein kluger Mann im Laufe der Geschichte. Und Gregor Gysi, vielleicht noch ein Begriff für eine oder andere, ein linker Politiker aus DDR-Zeiten, meinte letztes Jahr in einer Fernsehsendung, habt ihr selber gehört: Ich glaube zwar nicht an den da oben, aber ich fürchte eine gottlose Gesellschaft. Interessant. Mangel an Moral hat für ihn als Atheist etwas mit dem Schöpfer zu tun. Albert Camus, wahrscheinlich einer der bekanntesten französischen Philosophen des 20. Jahrhunderts, meinte: Es gibt keinen Gott, aber wenn es einen gibt, dann sind wir die Dummen. Komisch. Wenn es keinen Gott gibt, mache ich doch einen Punkt. Brauchst doch kein Aber, oder? Eben, das ist das Gottesgehen. Nichts zu machen. In der evangelischen reformierten Zeitung des Kanton Aargaus war in der Juni-Ausgabe diesen Jahres Folgendes zu lesen. Überschrift, Thema, Gretchenfrage. Ein Schriftsteller namens Peter Bixel wird gefragt: Glauben Sie an Gott? Antwort: Ja, ich glaube an Gott, auch wenn ich weiß, dass es ihn nicht gibt. Aber ich habe das Nötige, an ihn zu glauben. Mann, sind die Kerle gescheit, hä? Mega klug. Ein kleiner Exkurs zur Information, was heute so diskutiert wird in dieser selben Kirchenzeitung, war Folgendes zu lesen, zitiere: Auch in der Schweiz bieten christliche fundamentalistische Alternativen, das seid ihr auch und ich, zur liberalen, globalisierten Gesellschaft. Dieser Fundamentalismus in der Schweiz wird bei der intensiven Diskussion über den Salafismus der ultrakonservativen Strömung Islam, die zurzeit auf nationaler Ebene als dynamischste islamistische Bewegung gilt, häufig aus den Augen gelassen. Gerne werden Ursachen für Radikalismus in spezifischen Merkmalen des Islam gesucht, wobei vergessen geht, dass es eine Strömung mit ähnlichen Zielen auch im Christentum in vielen Ländern gibt. Habe ich gewiss, dass ihr zu der Salafisten gehört? Fakten. Das ist unsere Welt. Ich will nicht negativ tun, ich will einfach ein paar Fakten aufzeigen und sie Augen öffnen, in welcher Zeit wir leben. Hochinteressant und dramatisch. Die Parole heißt Freiheit ohne Gott. Das Ergebnis zeigt sich in Blut, Tränen, Enttäuschung, Ehebruch, Betrug, Sinnlosigkeit, Krieg, Zerstörung. Der Aufstand gegen Gott, bewusst oder unbewusst, gleicht einem Selbstmord. Warum? Fragt Gott. Warum nur dieser Aufstand der Menschheit gegen den Schöpfer? Und wie reagiert der Angegriffene darauf? Das ist jetzt entscheidend, das Zweite. Die Antwort Gottes. Vers 4 bis jetzt. Aber der im Himmel wohnt, lacht und der Herr spottet ihr. Gott lacht und Gott spottet. Dieses Lachen Gottes meint kein gereiztes Grinsen, sondern es gleicht einem überlegenen, spöttischen Lächeln. Wer sich gegen Gott auflehnt, gleicht jenem Jungen, der mit Pfeil und Bogen die Sonne herunterschießen wollte. Es ist absolut zwecklos. Gott kann über den Aufstand der Menschheit gegen ihn nur überlegen lächeln. Das ist seine Wirklichkeit. Das Neue Testament berichtet von einem Weltherrscher, manche nennen ihn Antichristen, der die Erdbevölkerung in einen letzten großen Aufstand gegen Gott führen wird. Der wird es schaffen. Und eines Tages wird Gott diesen letzten großen Führer der Weltrevolution gegen Gott vernichten. Wissen Sie was? Mit dem Hauch seines Mundes. Hauch. Ein paar Mühe. Das ist alles. So viel groß und mächtiger ist der Schöpfer, der den Weltrevolutionär mit einem Hauch vernichten kann. Solch einen Gott haben wir. Aber Gottes Reaktion äußert sich nicht nur in einem überlegenen Lächeln, sondern auch in seinem Zorn. Einst wird er mit den Rehnen in seinem Zorn. Und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Und was hat das mit einem Gott der Liebe zu tun? Wo bleibt hier Vergebung, Geduld, der gute, barmherzige Gott und gute Hirte? Diese Fragen werden zurechtgestellt. Stellt euch mal bitte Folgendes vor. Eines Tages klingelt bei dir zu Hause die Türglocke und wer steht vor der Tür? Die Justizministerin, Frau Barley. Wie heißt sie so? Ich habe gestern nachgeguckt. Hast gar nicht gewusst. Und du bist völlig überrascht für ihren Besuch. So einen, also das ist ja so, oder? Wenn der Bundesminister, die Justizministerin kommt. Das ist nicht jeden Tag. Ja, sagt sie, wie Sie ja wissen, sind Sie zum Tode verurteilt. Wenn Sie sich schuldig bekennen, wird ihnen ihre Strafe erlassen. Was wirst du denken oder tun? Erstens, es gibt keine Todesstrafe in Deutschland. Zweitens, wo ist die Anklage? Das Gericht, der Schuldspruch? Im Grunde kann das nur ein Witz sein. Du bedankst dich höflich für den Besuch, lädst dich vielleicht zum Tasse Kaffee ein, aber ansonsten ist der Fall erledigt. Stell dir aber vor, du sitzt zu Recht im Gefängnis eines totalitären Staates. Und du wartest zu Recht, bis an dir die Todesstrafe vollstreckt wird. Und eines Tages bekommst du Besuch vom Justizminister jenes Landes mit dem gleichen Angebot. Wenn sie sich 100% schuldig bekennen, wird ihnen ihre berechtigte Strafe erlassen. Was wirst du tun? Keine Frage. Seht, nur wer weiß, dass er zu Recht verurteilt ist, kann etwas mit Gnade, mit Schulderlass anfangen. Und genauso ist es mit dem Glauben an Gott auch. Ohne den Zorn Gottes mit all seinen schrecklichen Folgen begreifen wir nichts von der Liebe und von der Gnade Gottes. Es muss immer beides verkündigt werden. Denn wenn das nicht passiert, wird sie zur billigen Gnade, wie es Luther nannte. Auch im Zeitalter des Neuen Testamentes kann der Mensch die Majestät Gottes nicht ungestraft antasten. Aber jetzt, und jetzt hört bitte genau zu, bevor der Zorn Gottes alles vernichtet, setzt der Schöpfer den menschlichen Königen seinen König entgegen. Und Gott schickt seinen Sohn zur Rettung. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, steht hier. Vers 7. Das ist ohne Zweifel eine Weissagung auf Jesus Christus. Der Sohn wird zum Erbe, zum Weltherrscher, zum Weltrichter und zum Weltversöhner. Und genau das wollte der Satan bei der Versuchung Jesu verhindern. Das nur nebenbei. Aber wir wissen jetzt, dass sich Jesus nach der Auferstehung und Himmelfahrt zu Rechten Gottes setzen durfte. Und jetzt laufen die Fäden des Universums bei ihm zusammen, auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, dass das nicht so ist. Und der Schöpfer scheinbar die Sache nicht mehr unter Kontrolle hat. Er hat es trotzdem. Bitte zweifelt nicht daran. Seht, so schnell kann sich die Situation ändern. Am Anfang sahen wir das Toben der Völker gegen Gott. Und es dauert bis heute an. Und es steigert sich je länger, je mehr. Der Schöpfer des Universums kann es darüber letztlich nur lächeln. Überlegen lächeln. Und er tritt zur Gegenoffensive an. Und die bedeutet nicht Tod und Vernichtung, nicht Panzer und Raketen, sondern er schickt seinen Sohn Jesus in die Welt. Das Wertvollste und Liebste, was er hat. Und trotzdem hält der Aufstand gegen Gott weiter an. Wir wissen vom prophetischen Wort der Bibel, dass die Revolution gegen Gott immer mehr Anhänger findet und der Kampf stärker und brutaler ausgetragen wird. Und Christen leben mittendrin in dieser Auseinandersetzung. Und der Gegenangriff des allmächtigen Gottes gipfelt im Ruf zur Umkehr. So seid nun verständig, ihr König. Lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dienet dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zorn. Der Zorn Gottes, ihr Lieben, der Zorn Gottes will in erster Linie retten und nicht vernichten. Der Zorn Gottes ist zuerst Einladung zu ihm, dem Schöpfer und Richter, der Erlöser. Lest mal das Alte Testament, immer wenn ein Gericht Gottes kam, war das zunächst der Ruf zur Umkehr. Und ich glaube, dass eines Tages mehr im Himmel sein werden, die das Gericht Gottes erlebt haben, wie dass alles gut gegangen ist. Und der Ruf zur Umkehr richtet sich zuerst an die Verantwortungsträger der Völker. Ihr Könige auf Erden, lasst euch warnen. Damit es wirklich geschieht, werden wir im Neuen Testament aufgefordert, für die Regierung zu beten. Ihr Lieben, es geht mir nicht um eine billige Angstmacherei, überhaupt nicht, sondern um die Wirklichkeit der göttlichen Schau für unsere Welt. Und am Ende des Psalms kommt Evangelium, frohe Botschaft, in reinster Form. Der Schlusssatz heißt hier, wohl allen, die auf ihn trauen. Weiße Farbe kommt nie so stark zur Geltung wie auf schwarzem Hintergrund. Und genauso ist es auch in unserem heutigen Bibeltext. Der anfangs so ernste Psalm endet mit einem Glückwunsch. Er ist vergleichbar mit dem großen Los, zu dem herzlich gratuliert wird. Der lebendige Gott gratuliert jedem Menschen, der bei seinem Sohn Schutz sucht, der bereit ist, all die vielen Geschenke in Jesus anzunehmen. Ich will das verdeutlichen mit einem Erlebnis, das William Busch von Essen in seinem Buch Jesus, unser Schicksal erzählt. Übrigens auch heute noch ein Bestseller, auch heute noch. Er erzählt, in einer Stadt brannte die Synagoge an die Reichskristallnacht aus. Es kam der Zweite Weltkrieg mit all den schrecklichen Bombenangriffen. Ich sehe noch in meiner Heimatstadt, wie da nicht das Mobiliar der Juden, sondern der Deutschen draußen stand. Es brannte jetzt auch, aber es brannte viel mehr. Und in jener Stadt, wo die Synagoge abgebrannt war, brannten ganze Straßenzüge. Und da war in jener Stadt die ausgebrannte Synagoge die Rettung. Da hatte das Feuer schon gewirkt. Da hatte es kein Recht mehr. Alles, was zum Brennen geeignet war, war bereits durch das Feuer vernichtet. Wer in die Ruinen der Synagoge floh, war gerettet. Genauso hat sich der Zorn Gottes am Kreuz ausgetobt. Dort brannte das Feuer seines Zorns. Wer dahin flüchtet, ist geschützt vor dem Gericht Gottes. Welch eine Wohltat, dass ich die ernste Botschaft heute Morgen nicht mit dem Zorn Gottes abschließen muss, sondern auf die Glückwünsche Gottes hinweisen kann. Wohl allen, die auf ihn trauen, oder eine andere Übersetzung, wenn ihr ihm vertraut, werdet ihr sicher und geborgen sein. Damit schließt sich der Kreis wieder. Egal, welche Aufstände sich Menschen und Regierungen der Welt noch ausdenken werden, egal, wie ihr die Geschehnisse in um Jerusalem deutet, da ist man sich auch nicht so ganz einig. Es gibt einen Gott, bei dem wir geborgen sind. Er ist bei Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Kein einziger Mensch, keine Partei, keine Regierung wird Gottes Pläne jemals zerstören können. Deshalb habt Mut, wo nötig, gegen den Strom zu schwimmen, im sittlichen Verfall unserer Tage. Jemand prägte mal den Begriff von der Energie des neuen Menschen. Ich entscheide, ob Gottes Wort mein Denken füllt oder andere Dinge meine Gedanken und Taten beeinflussen. Ich entscheide, ob ich mich an Gottes Gebote halten möchte oder der Aufstand gegen Gott für mich zur Richtschnur wird. Ich entscheide, ob Gottes Sache in meinem Leben Nummer eins ist oder sonst was anderes. Ich entscheide, ob ich dem anderen seine verletzenden Worte vergebe oder sie ihm mein Leben lang nachtrage. An welcher Stelle musst du dich heute Morgen, liebe Frau, lieber Mann, entscheiden? Noch haben wir die Möglichkeit dazu. Heute ist der Tag des Heils. Der lebendige Gott will retten und helfen und vergeben. Möchte gerne beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht blindlings in die Welt hineinlaufen lässt, sondern dass uns dein Wort prophetisch Dinge aufzeigt und wir fasziniert sind von dem, was sich in unserer Umgebung heute erfüllt. Mach uns wach, Herr. Aber auch nicht die mit Angst nach Hause gehen. Was wird das alles? Und wie wird es noch werden? Und ist alles noch viel schlimmer? Sondern lass uns auf dich trauen, Herr. Du wirst mit dem Hauch deines Mundes den ganzen Aufstand vernichten. Solch einen Gott haben wir. Und du gratulierst uns, Herr, wenn wir bei dir Vergebung haben und Versöhnung. Wir haben ewiges Leben. Danke, dass du uns hilfst, wenn wir zurückgehen in unseren Alltag und wenn wir den Aufstand spüren, dass wir mit Mut und Zuversicht in deine Kraft dagegenhalten. Amen.